aufgrund der weghaften Seite quasi sind wir immer andere unserer selbst. Wir stehen immer in Differenz zu uns. Wir haben im Grunde, wir sind diejenigen, die permanent weiter und vorangehen müssen, in geistiger Hinsicht, was unsere Haltungen betrifft, was unsere Position betrifft. Das heißt, wenn wir diese beiden Seiten zusammendenken, ist der Mensch in gewisser Weise eine Selbigkeit im Anderswerden. Wir sind immer dieselben, aber wir haben die Möglichkeit, darin anders zu werden. Das kann man buchstäblich ja zeigen. Wir haben alle einen Personalausweis mit einem Namen. Da steht der drauf, Geburtsdatum. Und wenn mir dann jemand sagt, ach, Sie haben sich gar nicht verändert, dann denke ich so, ach, schade eigentlich, ja. Weil da im Grunde die andere Seite unserer selbst zum Ausdruck kommt, das Weghafte. Das heißt, wir sind auf der Selbigkeit am Anderswerden, aber wir können auch als ein gebundenes Freisein für angesprochen werden. Das heißt, wir können uns auf Neues ausrichten, ohne uns dabei verlieren zu müssen. Ich fasse das bisher Gesagte kurz zusammen. Aus dieser Sicht quasi weist der Mensch konstitutionell betrachtet eine zweifache Struktur auf. Und wir haben im Grunde lebenslang zwischen diesen zu pendeln. Aber die heimische Seite ist das Primärphänomen. Und der Aristoteles, vielleicht haben Sie Lust, den heute Abend mal zu lesen, super spannend, ja. Der Aristoteles versucht das im Grunde mit dem Phänomen der Stheresis, der Privatio zu denken. Was denken Sie, was macht denn die jetzt? Ganz einfach. Denken Sie dran an das Phänomen der Blindheit. Jemand ist blind. Was ist aber das Eigentliche, das Sehen? Und das Blindsein ist im Grunde ein Mangel an Sehen. Die Person, die blind ist, ist des Sehens beraubt. Und in dieser Weise ist es hier auch zu denken. Im Grunde primär ist es Heimische. Und im Grunde die weghafte Seite gehört hinzu, ist aber im Grunde von daher als Privatio in dem Verhältnis zu denken. Wir kommen zur philosophisch-geistesgeschichtlichen Perspektive. Was wollen wir denn jetzt machen? Ich habe es mir so vorgestellt und habe es in Untersuchungen versucht auch zu machen. Wir stehen jetzt hier im Jahr 2018 und schauen jetzt auf die letzten 2,5 Jahrtausende. Nicht so ganz einfach. Was habe ich gemacht? Ich habe versucht, uns im Grunde Modelle mir vorzustellen, die in Idealform, so gibt es sie nicht, und die sind auch immer überschnitten, miteinander verbunden, verwoben, die man aber historisch gesehen in einem Hintereinander andeuten könnte. Was meine ich? Ich habe im Grunde drei Modelle jetzt heute mitgebracht Ihnen, in denen das Verhältnis Gott, Mensch, Welt je anders gedeutet wird. Und der Witz dabei ist, darin zeigt sich, dass angesichts der Gesamtstruktur Heim, Weg, wir in unserer Tradition, ich bin nur bei unserer, mal eher auf die Seite des Heimischen den Menschen versucht haben zu entfalten und dann in unserer Zeit legen wir den Akzent auf das Weghafte. Und damit verlieren wir uns, damit spüren wir uns nicht mehr, weil wir im Grunde diese heimische Seite quasi abreißen, könnte man fast sagen, oder in den Hintergrund drängen. Und wenn ich gängige Positionen mir anschaue, Transhumanismus und so weiter, wir haben Globalisierung genannt, dann wird im Grunde deutlich, ich spreche hier gerne vom Massenvagabunden, dass wir jetzt hier massenhaft unterwegs sind und dabei die Gefahr bestehen, dass wir uns gar nicht mehr spüren. Diese Modelle sind der Theozentrismus, der Anthropozentrismus und der Transanthropozentrismus. Hier haben wir das Wort Anthropozentrismus nochmal. Ich möchte das Wort Theozentrismus im weiten Sinne fassen, also jetzt nicht Theos als der christliche Schöpfer Gott, sondern als das Göttliche auch. Was geschieht denn in solchem Modell? Im Grunde könnte man sagen, der Mensch und letztlich auch die Welt, die bekommen quasi von dem Göttlichen, das ist das unerschütterliche Fundament quasi, her die Bedeutung zugesprochen. Das heißt, der Mensch spürt in sich das Göttliche als das Menschlichste, das Menschen, und erkennt hier auch quasi die Möglichkeit, sein Wesen zu ergreifen. Und in gewisser Weise könnte man sagen, der Mensch entspricht hier dem Imperativ des Göttlichen in sich, um dann auf diesem Weg auch er selbst werden zu können. Das heißt, das Göttliche im Menschen dient zur Orientierung. Es wird der Bezugspunkt menschlicher Theorie und Praxis. Und ich habe Ihnen jetzt zwei Zitate vom Aristoteles mitgebracht aus der nikomachischen Ethik. Die nikomachische Ethik, ich weiß nicht, wer die kennt, wunderbar. Da denkt man, oh Gott, das werde ich nie verstehen. Ist aber ganz einfach. Der Nikomachos ist der Sohn vom Aristoteles. Also, was hat er gemacht? Er hat eine nikomachische Ethik geschrieben, eine Ethik für seinen Sohn Nikomachos. Tolles Buch. Was schreibt er denn da? Sie können mitlesen. Ist nun der Geist im Vergleich mit dem Menschen etwas Göttliches? So muss auch das Leben nach dem Geiste im Vergleich mit dem menschlichen Leben göttlich sein. Das Streben des Menschen hat sich darauf auszurichten, unsterblich zu sein und alles zu tun, um nach dem Besten, was in uns ist, zu leben. Wenn man es erstmal hört, denkt man vielleicht, weiß ich nicht, verstehe ich überhaupt nicht, was meint er denn? Es ist relativ einfach, auch hier könnte man das sagen. Im Grunde gehört das Göttliche und der Mensch wesentlich zusammen. Wir könnten hier von wie so eine Art religiöses A priori sprechen. Der Mensch ist an das Göttliche, die höchste Wahrheit, das wahre Gute und das eine rückgebunden. Es ist ihm immanent. Und was ist jetzt die Aufgabe des Menschen? Man könnte sagen, die Rückkehr zum Göttlichen im Menschen vorzunehmen, den Prozess des Beheimatens vorzunehmen, in dieser Weise. Das heißt, wenn der Mensch in einem theozentrischen Modell versucht, sich zu verstehen und sieht in sich das Göttliche als das Höchste und Beste, versucht er, sich zu beheimaten in der Weise, dass er zu diesem Göttlichen zurückkehrt. Und das ist ein Ausdruck einer Grundstruktur, die man als Heimkehr zu Gott bezeichnen kann. Das heißt, in so einem Modell wird die Frage nach dem Wohin stets durch die bereits feststehende Antwort auf die Frage nach dem Woher beantwortet. Das heißt, der Mensch, der von Gott kommt, muss dann, um in sein wahres Wohnen zu finden, auch wieder den Ort seiner echten Heimat erreichen, also eine Umkehrbewegung vornehmen und dann zu Gott zurückzukehren. In gewisser Weise, könnte man sagen, wird jetzt hier die Seite des Heim abgebrochen und die Möglichkeiten des Menschen auf sie festgelegt. Das wurde über Jahrhunderte hinweg gemacht. Man hat im Grunde dem Menschen quasi das Weghafte diente dazu, um wieder zurückzukehren zu dem, von wohin man gekommen ist. Und es war im Grunde das menschliche, das göttliche, Entschuldigung, Heim. Wodurch so eine Abkehr von weltlichen und mitmenschlichen der Tendenz nach vollzogen wurde. Das heißt, Heimat ist hier Urheimat, die in den Fragen nach dem Ursprung, der Aschä, dem Urgrund oder dem Sein selbst angezielt wird. Und hier finden Sie so Metaphern wie Nähe, absolute Identität, das Licht schlechthin und so weiter. Gehen wir zum Modell des Anthropozentrismus. Das ist uns jetzt, glaube ich, viel geläufiger auch. Ich habe einen Vertreter herausgegriffen, jetzt den Camus. Im Grunde ist es auch hier einsichtig, was geschieht. Wir hatten letztlich im theozentrischen Modell eine Kreisbewegung gehabt. Man kommt von woher und geht auch dahin wieder zurück. Die Ausrichtung geschieht auf das göttliche Heim hin. Jetzt hier im Anthropozentrismus hat man im Grunde die Zeit in eine Linearität aufgefaltet. Und dieses Vorher und Nachher, nach dem menschlichen Leben, wird im Grunde ausgeblendet. Es kommt im Grunde nur auf unsere Zeitspanne an, die Lebenszeit. 10 Jahre mehr oder weniger, so schreibt der Camus, darauf kommt es an. Und das ist natürlich klar, dass dann Fitnessstudios boomen müssen, zwangsläufig. Ich habe Ihnen ein Zitat jetzt von ihm mitgebracht, es sind zwei. Was schreibt der Camus in seinem berühmten Essay, der Mythos von Sisyphos? programmatisch. Ja, der Mensch ist sein eigenes Ziel und er ist sein einziges Ziel. Wenn er etwas will, dann nur in diesem Leben. Der Mensch, der quasi jetzt anfängt, die Frage nach dem Woher zu stellen, der findet keine Antwort. Wie bleibt sie ihm denn erhalten? Na, als Heimweh. Im Grunde bleibt jetzt hier diese Frage nach dem Woher und Wohin als Heimweh präsent oder eben auch als Sehnsuche des Menschen. Das können Sie in diesen anthropozentrischen Modellen immer wieder aufzeigen, dass es hier die horizontale Transzendenzbewegung, wo der Mensch allein auf sich hinausschreitet und lebenslang Wahrheit sucht, die aber nicht finden kann, quasi, dass man das als menschliche Aufgabe auch ansieht. Das heißt, Heimat und die Wendungen hatte ich mal rausgesucht in den unterschiedlichen anthropozentrischen Modellen, die wird in dieser Art des Denkens zum Ziel und Fluchtpunkt menschlichen Strebens, auf die hin sich der Mensch ausrichtet, aber er kann sie niemals erreichen. Und genau die Größe des Menschen besteht darin, dass er versucht, dies auszuhalten. Ich versuche, das auszuhalten. Ich versuche, dem die Stirn zu bieten. Ich versuche, quasi diesen schwindelnden Grat zu halten. Alles andere wäre Ausflucht. Und im Grunde, könnte man sagen, hatten wir jetzt bei theozentrischen Denken eher das göttliche Heim, haben wir hier im Grunde das menschliche Heim als der Ort, der von Relevanz ist. Damit kommen wir zum dritten Modell, den Transanthropozentrismus. Im Grunde zeigt das Wort Trans an, dass jetzt der Mensch, kann man noch Mensch sagen, dass der Mensch, bleiben wir erstmal dabei, über sich hinausgeht, dass er sich selbst übersteigt, dass jetzt eine qualitative Differenz angezeigt wird, dass der Mensch nach dem Verschwinden Gottes und des Menschen quasi eine Überwindung seiner selbst anzielt. Das klingt vielleicht erstmal merkwürdig, aber wenn Sie sich gängige oder zeitgenössische Theoretiker anschauen, es wird auch gern vom Transhumanismus und so weiter gesprochen, sehen wir uns auch dieser Herausforderung ausgesetzt. Und ich glaube auch, dass die Befürchtungen, die wir hier geäußert haben, Globalisierung, Digitalisierung und so weiter, mit dieser Tendenz einhergehen und von daher auch verständlich werden. Im Grunde gibt es jetzt nicht mehr das Mensch-Welt-Gefüge, es gibt auch nicht mehr den Mensch-Welt-Bezug, sondern leitend wird jetzt die Welt. Und wie fasst man die Welt? Als ein Rhizom. Was ist ein Rhizom? Ich wusste es nicht. Das sind zwei Theoretiker, die wichtig sind, Deleuze und Guattari, die haben das ins Spiel gebracht. Im Grunde ist ein Rhizom so ein unterirdischer Wurzelstock, der keine Hauptwurzeln hat. Ja, wie so ein vielfach verästeltes Netzwerk. Und unsere Wirklichkeit stellt sich von daher so dar. Wir haben eine Pluralität von Antworten, eine Vielzahl von möglichen Wegen. Jeder geht seinen Weg und so weiter. Was ist richtig, was ist falsch? Das müssen wir aushandeln. Es gibt nicht mehr die Wurzeln und die Hauptäste. Das würde man als Bild hier ansehen. Und dann im Grunde würde man versuchen, auch deutlich zu machen, wie gesagt, dass der Mensch, so wie er bisher war, sich aufgelöst hat. Einer dieser Vertreter, der Vordenker, müsste man eher sagen, ist der Wilhelm Flusser. Ich habe Ihnen da ein Zitat auch mitgebracht. Was geschieht denn jetzt? Er wird sagen, wir haben begonnen, quasi den Menschen zu analysieren. Wir haben begonnen, Parameter zu bilden, von denen her wir den Menschen begreifen. Was haben wir dadurch gemacht? Die Wahrnehmung haben wir in Reize zerlegt, das Verhalten in Atome zerlegt, die Entscheidung in Dezideme verlegt, die Sprache in Phoneme zerlegt und so weiter. Wir haben also kalkuliert. Das ist Kalkulis in kleine Steinchen. Wir haben es zerlegt in kleine Steinchen. Vor dem Hintergrund ist dieses Zitat zu verstehen. Als Objekt des Kalkulierens, immer stärker werden wir analysiert, zerfließt der Mensch in sich einander überschneidenden Netze von physiologischen, psychischen, sozialen und kulturellen Relationen. Und der Mensch als Subjekt des Kalkulierens löst sich im Kalkulieren selbst auf. Das ist der berüchtigte Tod des Humanismus. Wenn der Mensch sich in so einer Weise, in so einem Modell bewegt, dann laufen im Grunde die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, ins Leere. Die greifen überhaupt nicht mehr. Denn letztlich ist der Mensch, der in so einem Modell handelt, immer schon dort, wo er sein will. Ein kurzer Klick genügt doch auch, um anzukommen. Und ein Mensch, der ausschließlich einem solchen Denken anhängt, den gibt es in Reinform nicht. Das ist ein Modell. Der wird im Grunde bei Fragen nach seiner Herkunft und Zukunft vielleicht erwidern, mein Navi weiß darauf die Antwort. Das heißt, er ist im Grunde immer unterwegs, eine Art, ich habe es gesagt, Massenmakerbund, da er weder im Haus Gottes noch im Haus des Menschen wohnen kann. Daran hatte ich gedacht bei Ihren Ausführungen, als Sie auch gesagt hatten, Entschleunigung, ein Plädoyer dafür. Ja, genau dieses, wenn man nur in dieser Weise unterwegs ist, nur noch weghaft ist, nur noch quasi jetzt hier diesen im Transanthropozentrismus sich bewegt, dann besteht die Gefahr, dass wir quasi das Weghafte jetzt in den Vordergrund rücken. Der Mensch als Heimweg realisiert sich jetzt selbst als weghaft und lässt im Grunde das Heimische seiner selbst außer Acht. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns heutzutage gegenüber sehen. Aus meiner Sicht ist es erforderlich, diese drei Modelle zusammenzudenken. Das heißt, Heimat ist ein gelingendes, dynamisches Identitätskonzept für den Menschen als Heimweg. So möchte ich Heimat denken. So kann aus meiner Sicht Heimat auch sinnvoll gedacht werden. Im Grunde ermöglicht dieses Konzept nämlich, dass wir im Heimischen wurzelnd weghaft sind, eine Horizonterweiterung vornehmen und dann im Grunde dank dieser Horizonterweiterung anders werden. Und auf das Wir bezogen bedeutet das auch für uns, für Gemeinschaften, egal in welcher Größenordnung, für uns hier auch als Gesellschaft, dass wir Grenzerweiterungen vornehmen durch die Beziehung hin zu dem Anderen, zu dem Fremden, auf das uns hier beziehen, von hier nach dort, von hier in die Fremde, die Ferne, das Andere, ist im Grunde auch das gelingende Identitätskonzept einer Gemeinschaft möglich. Und dieses von hier nach dort zeigt im Grunde auch die Richtung, die Tendenz, mit der man das in den Blick nehmen muss. Das steht nicht gleichwertig, gleichrangig nebeneinander. Nein, die Bewegung geht von hier nach dort aus und wieder zurück, dass wir uns auch verändern können. Das heißt, der Mensch hat sich in immer wieder neuen Heimatsetzungen voll und ganz darauf auszurichten, zu wohnen, ohne darauf zu beharren und weghaft weiterzugehen. Und in gewisser Weise kann man das vielleicht durch die geometrische Figur eines Kreises und einer Spirale verdeutlichen. Wir selbst in unserer Lebensgeschichte haben die Möglichkeit, dann immer wieder neue kleine Heimaten hervorzubringen. Und wenn wir die im Grunde miteinander verbinden, dann können wir, wenn wir von oben schauen, sehen wir den Kreis, von der Seite stehen wir nach eine nach unten hin offene Spirale, die genau diese Bewegung anzeigt, dass wir tiefer werden können, reicher werden können, dass wir im Grunde in unserer Vielfalt gewinnen können. Und diesen Prozess nenne ich nicht gerne Beheimatung, sondern eher Verheimen, weil ich dann den Eindruck habe, dass das diesen Vertiefung auch dadurch eher deutlicher zum Ausdruck bringt. Das heißt, Heimat wäre von daher eine lebenslange, unermüdliche Aufgabe für den Menschen, der in kleinen Heimatsetzungen eben seine Doppelstruktur auch zu verwirklichen versucht. Es ist die leiblich vermittelte Identität des Menschen, die verwurzelt ist, bodenständig ist, stabil ist, aber mit offenen Rändern. Sie ist fragil, sie ist porös, sie ist im Grunde auf das Offene und das Neue hin ausgerichtet. Ich möchte gerne jetzt mit einem Zitat, das ich sehr schätze, schließen, und zwar vom Eugen Fink. Wir denken das Wesen der Heimat zumeist zu kurz. So, wenn wir meinen, sie sei nur der kleine Bezirk, das Haus und der Garten der Kindheit. Das, was uns später oft so klein und winzig erscheint. Aber damit verkennen wir Heimat und Kindheit. Heimat ist das bodenständige Gründen, die vertraute Nähe zur Erde im Offenen der Welt. Durch das Leben des Kindes gehen nicht nur die nahen, greifbaren Dinge, der Ball und die Puppe, auch die wehende Ferne, die Wolken am Himmel und die Schauer der Nacht. Und aus meiner Sicht zeigt dies sehr schön genau dieses Ausgespanntsein, eben das Dazwischensein des Menschen, zwischen diesem Heimischen und dem Weghaften, zwischen dem Verwurzeltsein, Stabilität besitzen, Beständigkeit haben, denken Sie an den Personalausweis, und trotzdem darauf nicht beharren zu müssen. Wir sind ausgespannt hin auf das Offene, das Weite, auf das Ferne, das Andere. Und das wird aus meiner Sicht das Weghafte angezeigt. Und nur wenn wir das Zusammendenken als ein polares, strittiges Spannungsverhältnis, was uns die Möglichkeit gibt, in immer wieder neuen Heimatsetzungen uns zu vertiefen, dann haben wir aus meiner Sicht die Möglichkeit, zum gelingenden Heimatkonzept auch zu gelangen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.